An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie in der Pädiatrie arbeiten und Interesse an beruflicher Abwechslung und mehr Selbstbestimmung haben, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Katharina Ried zum Thema Ikterus bei Neugeborenen. Wann ist das pathologisch? Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, liebe Katharina. Endlich bist du wieder da.
Yes, Mensch Kai, ich erkenne dich auch noch. Es ist unglaublich, aber ich freue mich so, dass wir mal wieder zusammengefunden haben.
Dass das so lange gedauert hat, ja.
Und heute geht es um ein richtig spannendes Thema.
Welches denn?
Hilfe, mein Baby ist quietschegelb. Ist das jetzt schlimm?
Ist das nicht normal?
Tja, das klären wir heute.
Ist das nicht normal, dass Babys gelb sind am Anfang? Also ein bisschen gelb sind?
Naja, viele sagen das, ne? Die sagen, oh, das kommt von der guten Muttermilch, ne? Oder, aber das ist nichts Schlimmes, das verwächst dich schon von allein wieder, gell? Aber es ist wirklich so, wie du schon sagst, in den ersten 2 Lebenswochen, also ersten 14 Tagen, wirken ziemlich viele Babys immer ganz schön gelb. Und zwar von Natur aus. Das ist normal, das ist der Neugeborenen-Ikterus, also der Ikterus neonatorum oder auch Neugeborenen-Gelbsucht. Und da ist die Haut und auch die Skleren, die können so ein bisschen gelb verfärbt sein. Und das ist ein physiologisch relativer neonataler Konjugationsmangel, also ein Defizit. Das heißt, die Leberenzyme vom Baby, die sind noch ziemlich unreif und die schaffen es dann nicht, dass das Bilirubin, also der gelbe Blutfarbstoff, schnell genug ausscheidbar gemacht wird. Und das führt dazu, dass diese Babys gelb sind. Wenn das in so einem gewissen Rahmen bleibt, ist das alles okay. Ja, also wenn diese Biliplasma-Konzentration so in dem normalen Level bleibt, wenn die aber ansteigt, man merkt es meistens auch an den Kindern, ne? Die werden dann müde, die haben keinen Bock mehr zu trinken. Die Mütter, die sagen ganz häufig, boah ey, mein Baby schläft die ganze Zeit durch, ja, und ich muss es immer wecken zu den Mahlzeiten. Also viele Väter sagen immer, oh so geil ey, wir haben so gut geschlafen heute Nacht, ne. Das Baby hat überhaupt nicht geschrien, aber immer dann muss man wirklich mal hellhörig werden und sagen, Und häufig kommt es auch zur Gewichtsstagnation. Das heißt, die nehmen nicht richtig zu. Und dann muss man wirklich zum Äußersten schreiten und Blut abzapfen. Ja, also nicht einfach nur kapillär und dann das Ganze im Endeffekt betrachten durch die Lampe, sondern Blut abzapfen und im Serum das Bilirubin bestimmen, also das Gesamtbilirubin, das direkte und das indirekte, das kann man ja so ein bisschen aufsplitten. Und dann schauen, ob man da einen zu hohen Bilirubinwert hat. Also einen zu hohen direkten Bilirubinwert.
Das heißt, Babys, wenn die auf die Welt kommen, ist es erstmal normal, dass es zu einem gewissen Ikterus kommt, weil einfach die Leber noch nicht so aktiv ist, die Stoffwechselaktivität ist noch nicht so hoch. Aber wenn das über diese 14 Tage hinausgeht, und wenn die Kinder zunehmend müde sind, nicht trinken, nicht zunehmen, dann ist es eben nicht mehr normal und da muss man genauer hinschauen.
Genau, also in den ersten 14 Tagen schon bei Symptomen oder auch bei Risikofaktoren. Also wenn ich schon weiß, dass ich hier ein Frühgeborenes vor mir habe, dann muss ich ein bisschen enger gucken. Oder wenn ich weiß, dass es ein Kind ist, was gerade eine Infektion entwickelt, eine Neugeborene-Infektion. Oder wenn ich zum Beispiel ein Kind hat, was ein Geburtstraumata hatte. So Kinder, die werden ja manchmal so richtig mies aus der Mutti rausgeholt, ja, weil die nicht von alleine da raus wollen, vaginal, entbunden werden mit Zange und Co. Und die können dann so richtige Gefahrhämatome haben. Also es kann so richtig anschwellen. Und durch diese Hämolyse kommt es natürlich dazu, dass ganz viel Bilirubin anfällt. Ne? Also das Abbauprodukt vom Häm ist das ja im Endeffekt. Und dann kann es eben zu einem viel schlimmeren Ikterus kommen, genauso wenn man so Erythrozytendefekte hat oder irgendwelche Stoffwechseldefekte oder wenn die Kinder irgendwelche speziellen Medikamente nehmen müssen. Und immer dann, wenn quasi zu viel Hämoglobin anfällt, das dann alles abgebaut wird, und noch nicht wirklich gut ausscheidbar gemacht werden kann, weil die Leber des Reifgeborenen auch noch gar nicht so gut dazu in der Lage ist, dann steigt das und dann muss man was dagegen tun.
Okay, also Risikofaktoren für einen Ikterus wäre zum Beispiel die frühgeborene, also die frühe Entbindung, frühgeborene Kinder. Du hast gesagt, Infektionen sind ein Risikofaktor für einen Ikterus. Du hast gesagt, bestimmte Medikamente und natürlich auch bestimmte Erkrankungen, die das Kind haben kann. Also hämatologische Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und so weiter.
Geburtstraumata, ganz wichtig.
Und Geburtstraumata, das habe ich vergessen.
Weil das häufig passiert einfach.
Ja. Okay, und Konsequenz wäre, wenn man einen von diesen Risikofaktoren ausgemacht hat, dass man auch da genauer hinschaut und dass man auch therapeutisch tätig werden muss, wenn man die entsprechende Ursache gefunden hat.
Genau. Grundsätzlich ist es so, wenn man schon einen Risikofaktor hat, dann macht man natürlich eine Blutabnahme. Das heißt, da kommt das Kind nicht drum rum. Und wenn man dann sieht, oh Mist, der Wert ist zu hoch, dann wird das Kind unter die Phototherapielampe gelegt. Das heißt, das wird nackig gemacht, kriegt so eine Augenbinde drüber, weil das Licht, das blaue Licht, die Phototherapie ist nicht so gut für die Augen. Und dann sehen die aus wie so kleine Panzerklacke, liegen da in ihrem Inku, also im Brutkasten, und werden mit dieser Phototherapie therapiert. Und das geht dann über, je nachdem, auf welchem Weg des Bilirubin sich gerade befindet, also wie hoch das ist, kommt das mal unter 12 oder 24 Stunden unter die Lampe oder auch 36 Stunden mit oder ohne Pausen, je nachdem. Da gibt es bestimmte Perzentilen, also Kurven, nach denen man sich da genau richtet, und dann gibt es auch unterschiedliche Kurven für frühgeborene und für reifgeborene Kinder. Genau, und dann liegen die da drunter und dann wird es auch im Verlauf wieder kontrolliert, das Blut, und man schaut, dass das möglichst rasch sinkt. Die Gefahr ist nämlich, wenn man nichts macht, dass das Kind einen sogenannten Kernikterus entwickeln kann. Ja? Und da ist es so, dass das Bilirubin sich in den Kern der Hirnnerven im Hirnstamm anreichert und da zu irreversiblen neurologischen Schäden führt. Und da bist du ja genau der Profi, ne?
Ja, also das heißt, das kann richtige Folgeschäden machen.
Genau.
Das kann Epilepsien machen, das kann aber auch motorische Defizite machen, kognitive Einschränkungen machen und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist dann weit weg von dem, was man so am Anfang als, das ist schon normal, das verwechselt sich wieder, bezeichnen würde, ne?
Genau. Aber ich sage immer, die Eltern sollen jetzt keine Panik kriegen und denken, oh Gott, mein Kind ist gelb, das hat es jetzt, Hilfe. Sondern man muss da immer mit Bedacht rangehen, wenn man Muttermilch füttert und das Kind quietschgelb ist, aber trotz alledem keine Risikofaktoren hat. Die werden ja auch abgecheckt in der Geburtsklinik in der Regel, wenn man in der Klinik entbindet und keine Hausgeburt macht. Und also im Mutterpass wird ja auch immer geguckt, was hat man für eine Blutgruppe, und wenn der Vater die Blutgruppe vom Vater kennt, dann kann man sich ja ausrechnen, wie es dann im Endeffekt aussieht, aber es wird dann trotzdem auch nochmal getestet bei dem Baby, wenn es besonders gelb ist und wenn Symptome dazu kommen. Ja, das sind die ich vorhin geschildert habe. Dann muss man einfach Obacht halten, der Hebamme Bescheid sagen. In der Regel sagen die Hebammen dann auch, wird es doch mal besser, man geht zum Kinderarzt, und meistens fallen die Kinder dann da nicht durchs Netz. Was aber super wichtig ist, das hast du gerade vorhin schon gesagt, was ist denn eigentlich, wenn die Kinder über 14 Tage lang gelb sind? Das ist dann nämlich ein Red Flag, immer. Ja, weil normalerweise sollte diese Problematik, dass die Leber quasi nicht in der Lage ist, das ganze Bilirubin ordentlich zu konjugieren, innerhalb der ersten zwei Lebenswochen gegessen sein. Das heißt, dann funktioniert es eigentlich ganz gut und dann baut sich das Bilirubin ab, wenn alles in Ordnung ist, und dann wird es quasi ausscheidbar gemacht und geht über vor allem den Stuhl und auch den Urin raus. Und wenn der Ikterus länger andauert, dann nennt sich das Ganze Ikterus prolongatus. Und gerade da sind vor allem die Sklären gelb. Das heißt, die Kinder haben krass gelbe Augen. Man guckt ihnen in die Augen und denkt, puh, was ist denn hier los? Wie wenn man in der Erwachsenenmedizin so einen Patienten hat mit einer fetten Hepatitis, ja, oder einer dicken Leberzirrhose, weil er das ganze Leben lang Alkohol getrunken hat. Na, wenn man denen in die Augen guckt, die sind ja auch ganz schön gelb. Und so ist es dann auch bei den Babys. Und da muss man wirklich recht zügig dann auch eine Bilirubindifferenzierung machen, um rauszufinden, wo das Problem liegt. Weil das kann wirklich schnell ins Auge gehen auf gut Deutsch und kann zu krassen Problemen führen. Und man muss einfach wissen, warum ist das so?
Gibt es eigentlich noch andere Laborwerte, jetzt abgesehen vom direkten und indirekten Bilirubin, die man bestimmen sollte in so einem Zusammenhang? Also gibt es da so ein Workup, das man standardmäßig macht?
Also wie gesagt, grundsätzlich guckt man nach den Blutgruppen, Rhesusinkompatibilitäten, nach Hämoglobin auch, also Differenzierung, Blutbild und Differenzierung. Man guckt auch nach den Leberwerten. Und wenn man jetzt dringend einen Verdacht hat auf andere Dinge, da braucht man gar kein Blut zum Beispiel für abnehmen. Man guckt tatsächlich mal in die Windel vom Kind und guckt mal rein und guckt mal, sag mal, wenn das auf gut Deutsch in die Windel kackt, wenn das Stuhlgang entleert, wie sieht der denn aus? Ist der normal ockerfarben gefärbt oder so dieser zerhackstückelte Muttermilchstuhl? Oder ist der einfach weiß oder komplett entfärbt oder hell wie Knete? Ja, und auch der Urin, wie sieht der Urin aus? Bei normalen Neugeborenen ist der Urin wie Wasser. Der ist nicht wie bei uns, ja, also so gelb, sondern wie Wasser. Und wenn der gelb wird, dann ist es ein Zeichen dafür, dass man wirklich Obacht halten muss, weil es ist ja so, dass wenn das Häm abgebaut wird, dann entsteht daraus Bilirubin und das ist am Anfang noch nicht konjugiert, also das direkte Bilirubin. Das wird dann quasi übers Albumin in die Leber transportiert und in der Leber wird es dann glykuronidiert, also da wird es konjugiert, damit es über die Galle ausgeschieden werden kann. Und das passiert in den Darm und so entsteht das Stercobilin, was im Endeffekt den Stuhlgang braun färbt, so wie ihr ihn kennt. Und ein bisschen davon kann auch rausresorbiert werden und wird dann als Urobilin über die Nieren ausgeschieden und färbt dann eben auch den Urin. Und deswegen ist es so wichtig, wenn man Kinder hat, die gelb sind, quietschegelb, die gelbes Klären haben, wo plötzlich der Stuhlgang entfärbt ist und der Urin komplett gelb, dann ist das ein absoluter Notfall. Das ist ein Warnzeichen. Diesem Kind muss man sofort zum Arzt, denn dieses Kind kann eine angeborene Gallengangsatresie haben. Das ist super selten eigentlich. Also so, naja, eins von 15.000 bis 20.000 Kindern hat das. Aber wenn man da nichts macht, dann bekommt das Kind in 0,nix Probleme mit der Leber. Die wird richtig hart, quasi wie bei jemandem, der das ganze Leben lang Alkohol getrunken hat. Also so eine richtige biliäre Zirrhose. Und ohne Lebertransplantation in den ersten 2 Lebensjahren ist diese Erkrankung immer tödlich. Aber das Gute, man kann es rausfinden. Und zwar rechtzeitig. Und dafür gibt es jetzt auch schon seit längerem die sogenannte Stuhlfarbenkarte. Die bekommt man mittlerweile zur U2. Also jeder von euch, der Kinder hat, der kennt es. Ne? Man kriegt so dieses gelbe U-Heft ausgeteilt und dann schreibt, da darfst du mir irgendwas rein. Man selber darf da auch mal was reinschreiben. Und zur U2 kriegt man dann diese Stuhlkarte ausgehändigt. Also ganz wichtig, ihr braucht deswegen nicht die 112 rufen. Ja, ihr geht damit zum Kinderarzt und sagt oder in die Kinderklinik und sagt, so und so sieht's aus, bitte sofort nachgucken. Und wenn man das rechtzeitig erkennt, dann kann man nämlich dieses Kind vor einer Lebertransplantation erst einmal bewahren. Diese Kinder brauchen irgendwann eine Lebertransplantation, aber wenn man es rechtzeitig erkennt, kann man da eine Operation machen und erst im Verlauf dann die Lebertransplantation. Und das rettet den Kindern das Leben.
Können wir noch mal so ein bisschen die unterschiedlichen Ursachen für so einen pathologischen Ikterus durchgehen? Du hast ja schon so ein paar Sachen gesagt. Du hast zum Beispiel gesagt, die Gallengangsatresie, das ist zwar eine seltene, aber mögliche Ursache von einem pathologischen Ikterus bei einem Baby. Warum ist das bei den Infektionen so oder beim septischen Krankheitsbild? Warum kriegt man dann verzögert, wahrscheinlich wegen der Organdysfunktion, ne? Also das, ja, okay, das habe ich mir selber beantwortet. Und genau, du hast auch schon gesagt, so hämolytische Erkrankungen, ne? Mit der Rhesusunverträglichkeit. Kannst du das nochmal kurz erklären?
AB0-Inkompatibilität.
Okay.
Also wenn die Blutgruppen der Eltern nicht zusammenpassen, dann kommt es auch zur Hämolyse. Und immer dann, wenn Hämolyse entsteht im Körper, fällt ganz viel Bilirubin an. Weil in dem HB, in dem Hämoglobin, ist das Häm drin. Und wenn das Häm zerfällt, wird Bilirubin frei. Deswegen kann man sich merken, alle Erkrankungen, die damit zu tun haben, dass Hämoglobin zerfällt, entsteht viel Bilirubin. Und das in Kombination mit einem unreifen Kind produziert viel Bilirubin, was nicht konjugiert werden kann, auch in der Leber. Und führt zu Problemen. Das kann aber in der Regel mit Phototherapie ganz gut gemacht werden. Wenn die Phototherapie nicht greift, gibt es noch die Möglichkeit, dass man eine Apherese macht, also dass man Blut austauscht.
Mhm. Okay. Welche Stoffwechselstörungen, Stoffwechselerkrankung muss man auf der Rechnung haben?
Oh, da gibt es so einige. Also okay. Das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz, ganz großes Feld. Die Kinderstoffwechseldefekte, da könnte man noch bis übermorgen sprechen. Ich glaube, was auch noch super wichtig ist, sind Differentialdiagnosen zur Gallengangsadresie. Also es ist halt so, wenn man wirklich den Verdacht hat, Mist, der Stuhl ist entfärbt und der Urin ist ziemlich gelb, das Baby selber ist auch gelb und es fühlt sich nicht so gut und es könnte eine Gallengangsadresie sein, dann muss man die diagnostizieren und zwar so schnell wie möglich. Und einfach aus dem Grund, weil wenn man die nicht richtig diagnostiziert, dann kann man andere Erkrankungen übersehen und dann hätte man zum Beispiel gar keine Kasei-OP, das ist das, was man macht, bevor man transplantiert bei diesen Kindern mit Gallengangsadresie, hätte man die gar nicht durchführen müssen. Und bei dieser Kasei-OP, die man da macht, ist es so, dass man im Endeffekt dadurch, dass die äußeren Gallengänge komplett vernarbt sind und verschlossen sind, die werden entfernt und dann wird eine Dünndarmschlinge entnommen und der verkürzte Dünndarm wird quasi wieder zusammengebaut mit dem Gang und dann kann die Galle ausscheidbar gemacht werden. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Baby hat, was ein Allerschiel-Syndrom hat, dann ist das gar nicht notwendig. Und um das zu diagnostizieren vorher, um das rauszufinden, sollte man bei Kindern mit Verdacht auf eine Gallengangsadresie immer eine ERCP machen, also eine im Endeffekt endoskopische Untersuchung der Gallengänge, wo man quasi so das Ganze von hinten aufrollt. Das heißt, man geht dann durch die Papillafatterie rein und guckt sich das alles an, um rauszufinden, ob denn die Gallengänge wirklich verengt sind oder nicht. Das kann man von außen nicht sehen. Das kann man weder sonografisch sehen, noch in irgendeiner Bildgebung gut sehen, sondern eigentlich nur so oder halt im Rahmen von einer offenen Scholangiographie. Aber alles andere macht keinen Sinn. Also man sollte das auf jeden Fall vorher machen, bevor man die Diagnose richtig aufstellt dann. Und was auch immer mal sein kann, ist ein Alpha-1-Antitrypsin-Mangel oder so abgefahrene Sachen, wie zum Beispiel ein PFIC. Also die meisten sagen jetzt so, was ist das denn hier, Hilfe? Also progressive familiäre intrahepatische Cholestase oder zum Beispiel auch ein Hormonmangel. Ja, also wenn man zum Beispiel Probleme mit der Schilddrüse hat, ja, dann kann es auch mal dazu führen. Und das sind so Sachen, die man auf jeden Fall vorher dann abklären sollte. Also die Hormonachsen werden mit abgenommen. Du hast ja vorhin auch gefragt, was man dann im weiteren Verlauf noch mit abnimmt. Genau, die Leberwerte, die fettlöslichen Vitamine, die untersucht man auch nochmal. Also ich habe mir die immer mit Edeka gemerkt. Das ist jedem ja Begriff. Und das ist deswegen so wichtig, weil Kinder, die dann Probleme mit diesen Vitaminen haben, schlimme Hirnblutungen entwickeln können. Ne? Wenn man so einen Vitamin-K-Mangel hat, deswegen kriegt ja jedes Neugeborene zu U1, U2, U3 immer Vitamin K. Und die Kinder brauchen deutlich mehr Vitamin K als alle anderen Kinder.
Ich wollte dich noch fragen, du hast ja gesagt, dass auch ja, intrauterine oder Geburtsverletzungen dazu führen können, dass es zu einem verzögerten Ikterus oder verlängerten Ikterus kommt. Was sind denn typische Verletzungen, die das machen können?
Wie gesagt, die Zahngeburt. Also das ist was man ja häufiger mal braucht. Oder die Vakuumextraktion, also mit der Saugglocke. Und da können halt einfach, die Kinder kommen raus, die sehen aus wie die Außerirdischen. Die haben plötzlich einen völlig verformten, riesengroßen Schädel und hinten haben die manchmal so ein richtiges Hämatom. Das baut sich auch alles wieder ab. Das Kind sieht nach ein paar Wochen komplett schick aus. Ja.
Ja.
Aber es kann halt dazu führen, dass es ein riesen Hämatom hat, also ein Bluterguss nach außen, nicht nach innen ins Gehirn. Und der muss abgebaut werden. Und das führt dann dazu, dass die unter die Lampe liegen müssen.
Okay, verstanden. Gibt es eigentlich bei Babys, gibt es das eigentlich auch, dass es so eine Polyzytämie gibt? Also einfach eine erhöhte Anzahl von roten Blutkörperchen, die dann dazu führen, dass es zu einem Ikterus kommt?
Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, es gibt ja alle möglichen Erythrozytendefekte. Und da untersucht man ja auch immer Minicorpuscular Volume, also von oben bis unten alles durch. Genauso Sichelzell, Defekt oder so. Die haben ja eher Anämie, also dass der HB eher niedriger ist, aber trotzdem, die sehen einfach anders aus. Genau.
Okay, das heißt, wir haben auf der einen Seite die Behandlung des erhöhten Bilirubins durch die Sonnenliege sozusagen. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite die Suche nach der eigentlichen Ursache, wenn es ein pathologischer Ikterus ist, ein pathologischer Ikterus ist. Und da natürlich der Versuch, diese Ursache zu behandeln, damit das Ganze wieder sich normalisiert. Ja, okay. Ich würde sagen, ich habe es verstanden. Wenn ich es verstanden habe, dann haben die meisten anderen es auch verstanden. Sag mal noch eine letzte unqualifizierte Frage. Ist das nicht für die Haut der Babys, die noch gar keine Melanozyten gebildet hat, ist das nicht total schädlich, diese
Du sprichst was ganz Spannendes an. Also Melanozyten, die sind super schnell genauso hoch, die Anzahl wie unsere. Wenn es jetzt nicht ein extremes Frühchen ist. Aber die Hautschichten sind noch ein bisschen anders aufgebaut. Ja. Das heißt, die Zellen, die mutieren können, liegen bei reif geborenen Kindern noch viel weiter oben. Das heißt, wenn das Licht quasi auf diese Zellen trifft, dann trifft es bei den reif geborenen schneller drauf, als es bei uns Erwachsenen. Und da gibt es auch ganz spannende Studien, da ist vor kurzem eine veröffentlicht worden, da bin ich immer gespannt, was dabei rumkommt. Wo drin beobachtet wurde eben, ja, Kinder, die Phototherapie bekommen, wie sieht das denn aus dann später irgendwann? Kommen die schneller Hautkrebs oder nicht? Aber grundsätzlich ist es ja so, das ist die einzige Möglichkeit, so einem Kernikterus entgegenzuwirken. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass dieses Kind davon irreversible neurologische Schäden bekommen kann, wenn es keine Phototherapie erhält in dem Moment oder keine Austauschtransfusion, dann nimmt man das in Kauf im Endeffekt. Ja, das ist schon richtig. Babys unter einem Jahr sollen ja auch nicht in die Sonne gelegt werden. Aber klar, es ist immer noch mal ein anderes Licht, was da einwirkt. Aber ja, ich kann die Studie gerne mal raussuchen, wenn die fertig ist. Und dann können wir die gerne noch unter dem Podcast machen.
Dann verlinken wir die noch.
Yes. Katharina, und was ich noch ganz kurz sagen würde, Kai, bevor wir jetzt aufhören. Es gibt total coole Seiten, wo man als Betroffener, also als betroffenes Elternteil, sich Infos holen kann. Zum Beispiel die Deutsche Leberhilfe bietet da ganz viel an und auch viele andere. Und es wäre mega, Kai, wenn du dich unten drunter verlinken könntest.
Na klar, das mache ich gerne.
Yes.
Das mache ich gerne. Genau, die verlinken wir auch. Du hast ein paar tolle Sachen rausgesucht. Genau, und ich war gerade dabei zu sagen, danke Katharina für deine Zeit, für deine Expertise. War super spannend, mit dir zu sprechen erneut. Und ich hoffe, dass es nicht wieder so lange dauert, bis wir den nächsten Podcast zusammen aufnehmen.
Oh ja, auf jeden Fall. Und was ich auch noch ganz super wichtig finde, wir haben ja schon uns ganz häufig getroffen. Und wenn euch unser Content gefällt, dann bitte, bitte, bitte liked den, teilt den und vor allem folgt uns auch auf Insta. Wir sind auch auf Insta. Klinisch relevant, der Kai. Und ich bin auf Dr. Ried zu finden. Und da gibt es ganz viele Infos auch mal für Umme und richtig verlässlich.
Genau, für Umme und auch noch gut.
So sieht's aus.
Katharina, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Mach dir noch einen schönen Abend.
Du auch. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.